Energie im Wandel. Die Energiewirtschaft steckt in der größten Transformation ihrer Geschichte und der Druck aus Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit steigt. Mein Name ist Klaus Hartmann und in diesem Podcast erfährst du von relevanten Entscheidungsträgern und inspirierenden Visionären, wie der nachhaltige Wandel in der Energiewirtschaft und auch in deinem Unternehmen gelingen kann. Lass uns starten. Wir leisten damit nachweislich einen wirksamen Beitrag zum Umweltschutz, sparen Ressourcen und übernehmen gesellschaftliche Verantwortung. Mit der Registrierung dokumentieren wir nach innen und nach außen einen unserer Leitsätze, wir leben, was wir fördern. So äußert sich mein heutiger Gast über die Validierung seiner Arbeitsstelle nach dem europäischen Umweltmanagementsystem EMAS. Er hat Volkswirtschaftslehre studiert und arbeitete für die Stadtwerke Flensburg, wo wir uns auch kennengelernt haben, den Bundesverband Windenergie bei der Gaspool GmbH. Außerdem war von 2014 bis 2020 Leiter des Berliner Büros der InnoEnergy GmbH. Seit 2020 ist er beim Projektträger Jülich und leitet dort das Geschäftsfeld Energie und Klima. Und das Interessante beim Projektträger Jülich ist, dass sie viele Milliarden Euro an Fördermitteln bewirtschaften und damit Forschungs- und Innovationsprogramme umsetzen. Dadurch sind sie immer an der Spitze der neuesten Entwicklung und Innovation. Darüber wollen wir jetzt natürlich auch sprechen und auch vor allem darüber, wie die Energiewende aufgrund der Basis von technologischen Durchbrüchen Realität wird. Und zwar mit Dr. Dirk Bessau. Herzlich willkommen, lieber Dirk. Ich freue mich, dass wir heute dich im Interview haben.
Ja, hallo Klaus und freue mich, da zu sein. Sehr schön. Tolle Anmoderation. Vielen Dank dafür erstmal.
Ja, danke. Dirk, du arbeitest ja schon sehr lange in der Energiewirtschaft in ganz unterschiedlichen Rollen. Jetzt bist du beim Projektträger Jülich. Was treibt dich ganz persönlich an? Was ist das, wo du sagst, okay, das ist es, das mich jeden Morgen wieder so motiviert von der Bettkante hüpfen lässt und den Tag in Angriff zu nehmen?
Ja, spannende Frage. Es gibt so ein, glaube ich, so ein grundsätzlich langfristiges Thema bei mir im Leben für mich, was ich auch irgendwann mal wirklich sehr bewusst rausgefunden habe. Das ist das Thema Nachhaltigkeit. Also das finde ich schon so ein, wie sagt man, ein roter Faden. Im Fall würde man vielleicht besser sagen, ein grüner Faden im Leben, wenn es darum geht. Dieser Ausgleich zwischen Herausforderungen. Ne? Man hat klar bei Unternehmen oder generell in der Wirtschaft die Frage von ökonomischer Nachhaltigkeit, von Wirtschaftlichkeit, aber das halt auch einen Ausgleich zu tarieren zwischen ökologischen Themen und sozialen Themen, das finde ich eine sinnstiftende und eine grundsätzliche Herausforderung für die Zukunft. Und in der Energiebranche, sage ich immer, ist bei mir immer spannend. Das ist auch etwas motiviert, persönlich morgens aufzustehen. Eher so, wenn mal neuere Themen entstehen, wenn die Dinge sich verändern. Und das haben wir ja über die Jahre immer gehabt.
Ja, das stimmt. Wie hast du das herausgefunden mit dem Begriff Nachhaltigkeit? Du hast gesagt, du hast bewusst mal hingeschaut. Ja. Wie findet man das bewusst mal raus?
Ja, stimmt. Ich glaube, das war in der Situation gar nicht mir bewusst, dass ich das jetzt rausfinden würde sozusagen. Aber es war an einem Rande oder ein Element von einem Führungskräfteentwicklungsseminar, wo es darum ging, auch so ein bisschen, wie tickt man, was sind Treiber und wo sind so seine Stärken und Motivatoren. Und da kam bei mir dann tatsächlich das Thema Nachhaltigkeit mit hoch, was ich immer wieder gesehen habe, die Themen sind wichtig bei mir und habe dann auch gedacht, ja, interessant. Dazu habe ich meine Diplomarbeit geschrieben. Also das ist ein Thema, was mich scheinbar wirklich seit langem beschäftigt, mich seit langem interessiert und was ich wahrscheinlich auch einfach interessant finde.
Okay, spannend. Ich frage deswegen so dezidiert nach, weil für eine gewisse Zeit dachte ich auch mal bewusst, dass Nachhaltigkeit genau das ist, was ich machen will. Und dann habe ich tatsächlich zwei, und das fand ich total spannend, unabhängige, was kann ich, wie man die richtig bezeichnet, also ich hätte fast gesagt Seherinnen, also so Leserinnen, die einen da auslesen oder, jetzt fehlt mir der richtige Begriff, hätte ich fast gesagt, Wahrsagerin, also so in die Richtung gefragt. Ja. Und die haben beide gesagt, Klaus, Transformation ist dein Thema. Und ich dachte, okay, also wenn es eine sagt, dann denke ich mir, okay, das ist interessant, höre ich hin. Aber wenn es eine zweite sagt, dann denke ich mir, genau. Und die kennen sich nicht miteinander, da werde ich nervös, wo ich denke, okay, das ist spannend. Und deswegen
muss man da was dran sein, ne? Da muss es ein Thema geben, wenn man das zweimal hört. Ja, spannend.
Richtig. Ja. Hellsichtig, so heißt das in Richtigkeit. Ich kam eben nicht auf den Begriff. Super. Sehr gut. Aber das hast du noch nicht gemacht, dass du mal dadurch gecheckt hast oder so, weil sowas finde ich mittlerweile auch spannend. Ist. Ja, was uns als Verstandstypen, ich würde dich auch so einschätzen, ich bin ja auch da sehr im Verstand ausgebildet worden, manchmal auch schwerfällt, sich auf sowas einzulassen.
Genau, wo ich würde es auch sagen, fällt mir so im Laufe der Berufsleben oder des Lebens generell eher leichter, auch die Themen, ne? Weil das macht einen, glaube ich, so vollständiger, dass man eben nicht nur kopfgesteuert ist, auch wenn man genau, wie du sagst, man ist ausgebildet in die Richtung, mal so sein Lebensweg in die Richtung am Anfang begonnen, aber es gehört ja dazu, auch einen anderen Blick zu bekommen. In die Form habe ich es zumindest, keine Ahnung, was es genau sich darunter vorstellt, noch nicht gemacht, aber ja, das Thema Führungsentwicklung, Führungskräftetraining bis hin auch zu Coaching, Feedback durch jemanden externen, das ist nicht das Gleiche, aber geht in eine ähnliche Situation heraus, wo man sagt, man muss einen breiteren Blick bekommen auf Situationen und auf Entwicklungen.
Ja, das stimmt. Dirk, du hast mir im Vorgespräch oder im Interview mehr oder weniger verraten, dass du in der 7. Klasse die so gut fandest, dass du sie zweimal machen durftest und
Genau.
dass sie dein Leben stark geprägt hat. Wie bist du mit dieser Situation damals umgegangen und was war tatsächlich dein Learning aus der
Ja,
Geschichte da?
tatsächlich, ne, wenn man so draufkommt, überlegt, so, was waren so Einschneide, was hat dann geprägt, dann würde ich, das mir relativ schnell kommt mir dann tatsächlich bei der Frage, dass man eine Klasse wiederholt hat. Und das war ein Wiederholen, was wirklich mit Ansage war. Und da war alles dabei in der damaligen Situation, 7. Klasse. Es war eigentlich zum, wenn ich mich richtig erinnere, zum Halbjahr klar, dass das geht nicht mehr, das wird nichts mehr. Und dann ist so die Frage, man ist sich dann bewusst als Schüler, oder ich bin mir bewusst worden, okay, das reicht nicht. Hatte auch mit Lehrern nicht speziell, ich hatte jetzt keine massiven Konflikte und ich war jetzt nicht total auffällig, aber ich war schon so eher wenig Lust auf Schule und auch in Diskussionen mal hier und da gerne gegangen. Allerdings war jetzt nicht Eigenbild, ne, ist immer die Frage. Eigenbild jetzt nicht super auffällig, aber es war schon so klassisches Pubertät auch Thema und warum macht man das hier alles und das ganze Schulsystem. Und ich kann mich tatsächlich daran erinnern, dass in der Zeit dann nach dem Halbjahreszeugnis damals meine Mutter sagte, okay, es ist, wie es ist. Jetzt müssen wir halt überlegen, wie willst du denn weitermachen? Ne? Willst du die Schule wechseln, anderes Schulsystem, anderen Abschluss erst einmal? Willst du wiederholen? Ich weiß nicht, ob sie die Frage so formuliert hat, ne? Aber so ist es bei mir hängen geblieben. Und bei mir ist damals was hängen geblieben, tatsächlich eine Chance daraus, oder die Situation war, dass ich gesagt habe, ich kann jetzt mitentscheiden. Ich muss mir mal überlegen, was damit passiert. Und das würde ich sagen, war das Prägende. Zum einen zu sagen, okay, wirklich mit Ansage und es war wirklich schulische Leistungen, die schlecht waren, und dann zu sagen, okay, wie geht es jetzt weiter? Und da habe ich mich doch sehr bewusst entschieden, soweit man das machen kann. Also zumindest war für mich klar, nee, dann wiederhole ich und dann gucken wir mal, was passiert. Ne? Und bin dann in eine Klasse gekommen, wo vieles gepasst hat. Also da muss ja auch mal nochmal dazukommen. Ich glaube, man muss auch mal mein Glück haben. Das kann man nicht beeinflussen, da fängt ja nicht von einem selber ab. Ich bin im Klassenverband gekommen, bin zu Lehrern gekommen, in eine Situation gekommen, wo ganz viel gepasst hat und tatsächlich dann Schule auch Spaß gemacht hat und irgendwann wieder. Nicht in jedem Fach, nicht zu jeder Zeit, aber grundsätzlich war es dann gut. Ja.
Ah, das ist spannend. Also ich habe tatsächlich, als du die Geschichte erzählt hast, Gänsehaut gehabt, wo ich dachte, okay, jetzt kommt der Punkt. Und es ist einfach diese Wahlfreiheit, die du gespürt hast. Du kannst entscheiden, du bist am Lenker. Das war für dich der Game Changer, wo es auf
Ja.
einmal sich alles verändert hat. Das ist total spannend. Ich muss zugeben, ich hatte einen ähnlichen Moment deutlich später als
Ja.
du. Ich war nicht so schnell wie du unterwegs. Das war bei mir gefühlt irgendwann in der 11. Klasse, 10.,
Ja.
11., wo ich beim Fußball gemerkt habe, alle anderen müssen jetzt nachmittags, und ich sagst du bewusst so, irgendeinen Scheiß machen, weil die haben sich alle darüber aufgeregt, dass sie irgendwie Winterreifen wechseln mussten, der nächste musste irgendwo hat seine Ausbildung im kaufmännischen Bereich machen, musste da irgendwelche Sachen kopieren, Kaffee kochen, wo ich dachte, hast du ein Glück, dass du nur zur
Wahnsinn.
Schule gehen darfst? Und das war für mich damals die Entscheidung, wo ich dachte, okay, jetzt machst du das aber vernünftig, dass du nicht auch irgendwann da so endest und dich darüber aufregen musst, dass du da irgendeinen Käse machen musst. Das war tatsächlich anders, aber ähnlich gelagert. Einfach meine Entscheidung und in deinem Fall auch deine Entscheidung,
Genau.
das macht was mit einem. Spannend.
Absolut. Genau. Genau. Und da wäre ich vom Typ her wahrscheinlich anders. Ich muss es oft dann auch erleben und selber spüren. Mir hätte es vielleicht nicht gereicht, wenn mir jemand erzählen würde oder erzählt hätte damals, guck mal, wenn der ganz schlecht, wenn du den Kontakt verlierst zum Schulstoff und das nicht klappt, dann macht das keinen Sinn in der Schule. Dann müsstest du im Zweifel wiederholen. So, ich musste das selber. Ja, das war wichtig wahrscheinlich.
Okay, sehr schön. Danke fürs Teilen. Und hast du eine Sache reingeschrieben, die habe ich nicht verstanden. Das finde ich immer total spannend. Umsetzung einer Sonntagsentscheidung. Studium in Leipzig mit Unterbrechung. Das habe ich nicht verstanden. Was
Das
heißt
verstehe ich.
Sonntagsentscheidung?
Ja.
Triggert mich immer, wenn ich irgendwas so gar nicht checke.
Danke der Nachfrage, Klaus. Das sind so Lebenswege. Tatsächlich habe ich dann irgendwann mein Abi gemacht und es war hinten raus dann auch im Rahmen dessen auch okay gewesen. Und war für mich, das war für mich dann relativ lange vorher klar, dass ich Volkswirtschaftslehre studieren möchte. Insofern hat sich auch eine Klarheit gebildet und ich wusste, was will ich machen, da habe ich Interesse für und in die Richtung zu gehen. Und das war, ich habe Anfang der 90er Abi gemacht, 90, 91. Und dann ist man, bin in Karlsruhe groß geworden. Die Entscheidung war dann sozusagen, geht man weg aus Karlsruhe? Das war für mich zum Beispiel auch sehr klar. Technische Universität, Karlsruhe wäre jetzt für mich das nicht das richtige Studium gewesen. Da hast du so Köln, Heidelberg, Tübingen, so wären so naheliegende Varianten gewesen. Und dann war aber historisch der Hintergrund Wendezeit in der DDR, die damalige DDR, die Veränderungen und die Frage, was passiert mit der Wiedervereinigung. Und die Sonntagssituation war tatsächlich, ich habe mit meinem besten Freund, Lebensfreund sozusagen, wir saßen, ich denke, beim Kaffee und sprachen. Ich war das erste Mal mit meinen Eltern in der Region Leipzig gewesen, im Herbst gewesen. Die haben darüber erzählt, hat mich sehr beeindruckt, damals in meiner jungen, als junger Erwachsener. Im Gespräch fiel, naja, dann lass uns doch in Leipzig studieren. Und das meine ich, ja, wir studieren in Leipzig und haben geguckt, wie wir uns da bewerben können und haben die Bewerbung dann auch im CV dorthin geschickt und haben geguckt, da mal sehen, was da passiert. Das war wirklich jetzt nicht was total Reflektiertes und nach dem Motto, wo könnte die beste Studienbedingung sein, sondern komm, wir lassen uns in Leipzig spielen. Das war eine der besten Entscheidungen, die ich auch getroffen habe. Tatsächlich super, ne? Universität im Umbruch, Stadt im Umbruch, kleiner Studiengang, total motivierte Professoren, spannendes Aufeinandertreffen von unterschiedlichen Lebenswegen. War gut.
Cool, sehr schön. Jetzt weiß ich auch, was Sonntagsentscheidung. Ich dachte, es hängt irgendwie mit einer Wahl oder sonst was zusammen, aber tatsächlich war das deine ganz private Entscheidung, die am Sonntag stattgefunden hat. Sehr
Genau.
schön. Lass uns dem Thema Energie annähern und ich habe eine Frage, die brennt noch unter den Nägeln. Und zwar, du bist ja auch jemand, der durch dein Handeln und du hast gerade erklärt, Nachhaltigkeit ist sehr wichtig, das Thema menschengemachter Klimawandel ja auch ein Stück weit eingrenzen, umdrehen, wie auch immer willst. Wie gehst du damit um, dass in der öffentlichen Wahrnehmung im Augenblick Kräfte zunehmen, sei es in den USA oder auch in Deutschland, die ja sagen, nee, komm, das mit dem Klimawandel erstmal gibt es hier nicht und außerdem haben wir ganz andere Themen im Augenblick, die dran sind. Jetzt müssen wir erstmal vernünftige Industriepolitik machen, damit wir immer wieder uns richtig nach vorne entwickeln können. Was sagst du zu solchen Entwicklungen?
Also das finde ich in der Massivität schon total frustrierend, weil dann Kopfmensch, aber am Anfang, ja, ich sage, ich glaube dann schon, das Thema so faktenbasiert und Dinge langfristig angucken und da ist halt über Jahrzehnte, das ist jetzt nicht was kurzfristig, wir wissen seit 70er Jahren, weil wissen wir sehr genau, dass Klimawandel stattfindet in kleinen Kreisen. In den 80ern ist es dann in größere Kreise auch rausgedrungen. Zwar noch Fachexperten vielleicht, aber es waren schon größere Kreise. Und die Zusammenhänge sind uns immer klarer und schon die ersten Modelle haben die Prognosen sehr, sehr erstaunlich gut geliefert, wo wir heute Klimawandel auch stehen und welche CO2-Konzentration oder Treibhausgaskonzentration, welche Temperaturveränderungen mit sich bringen und dass eben Emissionen der Industrie, die den wesentlichen Treiber von uns Menschen sind, das einfach nicht zu sehen, finde ich frustrierend. Und dann kommt der zweite, der Ausbildungsblick als Ökonom, ist es tatsächlich globales Marktversagen. Ne? Wir können kostenfrei unseren Müll, sage ich, in die Atmosphäre liefern. Das kannst du nicht mit marktwirtschaftlichen Methoden, indem du sagst, der Markt muss nur besser funktionieren, eingreifen. Und da haben wir, finde ich, schon eine frustrierende Entwicklung gerade. Wo bewusst Wissen abgegrenzt wird, vielleicht aus einer Angst heraus, das könnte ich noch sehr gut nachvollziehen. Vielleicht auch aus einer Situation, ja, also dass man es verdrängt, vielleicht auch eine Situation, man weiß dann doch nicht alles, meine ich so eher in der Breite unserer Gesellschaft. Na, wer hat dann schon die Chance, sich wirklich eingehend mit Studien dazu zu beschäftigen? Das kann ich auch noch verstehen, aber dieses, man weiß es, gut ausgebildete Menschen, man kann es wissen. Und dann einfach zu sagen, ist mir völlig wurscht egal, die Politik zu betreiben. Ich versuche jetzt kurzfristig meinen unternehmerischen Vorteil oder meinen volkswirtschaftlichen Vorteil zu generieren. Das finde ich frustrierend und das ist schon hanebüchen.
Ja. Zum Glück, hätte ich fast gesagt, sind sie ja nicht in der Mehrheit, zumindest im Augenblick noch nicht. Es gibt ja ganz viele, die die Energiewende machen, das jetzt auch schon seit Jahren. Also ich habe in meiner Vorlesung gerade einen ehemaligen Landwirt dabei, der ist jetzt, wie alt ist Heiko, 50 oder sowas, vielleicht leicht über 50, der macht seit 1990 Windkraft und der hat ganz viele Freunde und sonst wie, da gibt es ganz viele, die ganz viel Energiewende machen. Und auch da hast du, glaube ich, im Vorinterview geschrieben, dass du ja der Meinung bist, dass es kein Wissensdefizit mehr gibt, sondern mehr so ein Handlungsproblem oder eine Handlungsschwäche, hätte ich fast gesagt, in Deutschland gibt. Erklär das gerne nochmal, wie du das wahrnimmst, dass es tatsächlich da an der Stelle eher hakt.
Genau, ne? Also dieses Ankündigung, das kann ich relativ kurz machen, dass wir das Wissen haben, wie anthropogener, menschengemachter Klimawandel funktioniert. Da kann man, glaube ich, einen Haken dran machen. Wir verstehen die Mechanismen. Die Modelle sind so gut, dass sie sehr, sehr exakte Vorhersagen uns geliefert hatten, wo wir heute stehen, welche Emissionsmengen sich wie in der Atmosphäre niederschlagen, in Treibhausgaben, wie die Temperaturveränderung ist. Wir wissen auch die klimatischen Bedingungen. Da wird es dann ziemlich kompliziert und komplex mit. Jetzt kann man über Szenarien in die Zukunft rechnen, was passieren könnte, ab gewissen Temperaturschwankungsbereichen. Aber das Problem, was ich sehe, und das ist eigentlich nur eine Anleihe, ist nicht mein selbstentwickelter Gedanke, wie so oft man lernt Dinge und überträgt es vielleicht bestenfalls. Ich hatte die Chance in Leipzig im Studium neben Volkswirtschaft, ja, wieder ein bisschen die Philosophie oder die Ethik mit reinzuhören, auch ein bisschen breitere Wissensbasis zu bekommen, hat mich interessiert. Da war ein Vorlesungszyklus zur praktischen Philosophie Ethik von Karl Otto E. Apel damals. Das ist ein Philosoph, der so sprachtheoretisch Diskursethik mit vorangetrieben hat. War total beeindruckende Persönlichkeit und der sprach immer von ethischen Problemen, vor allen Dingen dann, wenn die Begriffe stammen, zumindest in der, wie ich sie kenne, von ihm, eine Merkwelt und eine Wirkwelt auseinanderfallen. Also wenn wir als Menschen kein Feedback in der Situation haben, was unser Handeln bewirkt, ist extrem schwer, die Situation richtig zu bewerten. Also ich versuche mal ein Beispiel zu machen. So ein klassisches Beispiel, was mir in Erinnerung ist, sagt er, wenn wir in Konflikten Auseinandersetzungen sind, auch in täglichen Konflikten, wenn ich jemandem gegenüberstehe im Kampf, ne, und direkt miteinander eine Schlägerei gibt oder dann über Äxte oder Keulen sozusagen der Urzeit, oder heute im Fußballstadion. Ich habe ein direktes Feedback, was meine Handlung bewirkt oder was die Handlung mit dem anderen macht. Ne? Und ich habe vielleicht eine Korrektiv in dem Moment noch, wie weit will ich denn gehen in der Situation? Wenn ich das nur noch technisch auslöse, also einen Knopf drücke, eine Rakete zu starten oder eine Drohne oder irgendwas Ferngesteuertes oder nur noch Computerprogramme bediene, ist meine Wirkwelt, das heißt, ich zerstöre massiv Menschenleben beispielsweise. Und dessen, wie ich das merke, fällt völlig auseinander. Und da, glaube ich, haben wir Menschen dann teilweise auch ein Problem, das intellektuell zu verarbeiten. Im Klimawandel, sage ich dann, ne, wir haben seit Jahrzehnten, fast Jahrhundert, Industrialisierung. Wir produzieren Treibhausgase, die wir kaum sehen, nicht schmecken, nicht riechen. Wir wissen, dass dort eine Anreicherung stattfindet. Wir wissen, dass Klimawandel, wir können den Klimawandel messen. Wir diskutieren häufig mit Freunden darüber, boah, bei uns blühen schon die Pflanzen oder es gibt jetzt seit 5, 6 Wochen keinen Regen mehr. Im Frühjahr gab es, es ändert sich irgendwas. Aber wir können das nicht in Zusammenhang bringen mit unserem Handeln. Also unser Wirken kriegt kein Feedback mehr mit dem Merken. Dass die Emissionen, die wir jetzt produzieren, jetzt in 10, 20 Jahren haben die ihre Auswirkungen. Da hat man schon auch ein Erkenntnisproblem, wenn es nicht mehr zusammenfällt. Dann muss ich es mir wirklich über den Kopf klar machen, des Mechanismus.
Und das fällt uns wahrscheinlich schwer.
Ja.
Weil so ist wahrscheinlich unser Organismus nicht gestrickt, dass wir praktisch
Genau.
dann mit unseren Gedanken, unser Verhalten verändert, sind ja häufig die Gefühle oder die Emotionen, die uns steuern da an der Stelle. Spannend. Jetzt habe ich auch
Genau.
die Begriffe Wirkwelt und Merkwelt auseinandergehalten. Ich
Komische
kann das tatsächlich
Begriffe.
überhaupt nicht. Ich hatte es auch gelesen, dachte mir, was meint ihr damit? Aber
Ja.
spannend, spannendes Konzept.
Ja. Man kann es auch so sagen, ne? Wenn wir haben zwei Kinder, wenn wir dort im Konflikt sind oder waren, sind jetzt groß, da gibt es, hat sich total verändert natürlich, weil die spannenden Jahre mit Kindern sind ja häufig auch die Pubertätsjahre. Wenn dort ein Konflikt ist, dann habe ich die Reaktion meines Kindes und meine eigene Reaktion unmittelbar. Ne? Da weiß ich, dann kann ich mir direkt danach denken, okay, das war jetzt nicht so schlau, wie ich reagiert habe, da habe ich sofort korrigiert oder es war okay, angemessen, wie auch immer. Wenn diese Direktheit in der Situation gar nicht da ist, wo kriege ich denn meine Korrektur her? Ne? Wie reflektiere ich dann mein Handeln? Fahre ich heute mit dem Auto oder mit dem Flieger oder kaufe ich CO2-lastige Produkte? Treibt es den Klimawandel? Bin ich da Schwarzfahrer oder nicht? Ich merke das ja gar nicht.
Ja, das ist richtig. Lass uns mal auf den Projektträger Jülich schauen. Ihr seid ja diejenigen, die eigentlich mit wie viel Geld im Jahr die Forschungs- und Innovationsprogramme abschiebt. Das habe ich gar nicht recherchiert. Sind das, weißt du das aus dem Kopf, was ihr da pro Jahr
Genau,
bewegt?
wir haben über die letzten Jahre, was den Betrag angeht, enorm ausgebaut. Wir sind, glaube ich, bei über 2, bald 3 Milliarden Euro an Fördermitteln, die wir ausreichend betreuen, kannst du auch sagen. Und da muss man aber ein bisschen einsortieren. Die Zahl selber ist beeindruckend. Ich sage auch jedes Mal, ich habe auch über Volkswirtschaftslehre studiert, irgendwann verliert man da den Bezug zu einer Zahl.
Ja.
Das ist ja enorm. Andererseits volkswirtschaftlich muss man auch wieder sagen, ne, das ist natürlich auch alles nur relativ. Aber der Punkt ist, dahinter verbirgen sich auch die Chance, dass wir bestimmte Programme begleiten dürfen, die dieses Thema, du hast vorhin mal erwähnt, Thema Transformation. Ist ja auch ein Riesenthema, Transformation für Industrien, Energie, Unternehmen oder Energiebranche. Oder auch klassische Industrien. Automobil wird ja auch viel von Transformation gesprochen im Bereich der energieintensiven Industrien. Und da stecken Programme dahinter, die große Veränderungen, Transformationen beantreiben sollen im industriellen Bereich. Da hast du dann tatsächlich in Projekten geht es dann schnell nicht nur in die Millionen, sondern in annähernd Milliarden, wenn es darum geht, im Bereich Stahlbranche. Große CO2-emittenten Stahlwerke in eine langfristige Transformation, das anzuschieben, andere Technologien einzusetzen oder wenn es um Aufbau von Wasserstoffinfrastruktur geht, das sind die sogenannten Wasserstoff-IPCEI auf europäischer Ebene Förderprogramm, Important Projects of Common European Interest heißen die, das sind große Industrieprojekte, die mit der Kommission gemeinsam durchgeführt werden auf europäischer Ebene. Da haben wir enorme pro Projekt enorme Fördervolumina, wenn Elektrolyseure erstellt werden sollen oder die ersten Schritte zu Teilbereichen des Wasserstoffnetzes. Und das zusammen, diese Industrietransformation, kommt man dann auf solche Beträge, die wir in einzelnen Projekten dann mit begleiten dürfen. Aber es sind enorme Veränderungen.
Ja, aber sind es dann eher die großen Projekte, die das Gros des Geldes binden, oder sind es ganz, ganz viele kleine, die ihr abwickelt? Kann man da irgendwie sagen, okay, das eine ist, oder hat das sich verändert vielleicht sogar in den letzten Jahren, dass es jetzt eher wieder größere sind und davor es vielleicht eher kleinteiligere waren?
Ja, also wenn man so drauf guckt, nochmal auf Zahlen, wir haben so ungefähr 20, 25.000 übers gesamte Organisation, gesamt PDJ laufende Projekte, die wir jedes Jahr betreuen. Und da sieht man dann schon drin, da sind viele auch sehr kleine, breit gestreut. Das sind so ganz kleine Maßnahmen, dann auch Investprogramme, investive Maßnahmen in bestimmten Ländern zum Beispiel, die sagen, Energieeffizienzmaßnahmen, Beleuchtungsmitteltausch in bestimmten, zum Beispiel öffentlichen Gebäuden, ähnliches. Oder auch Breitenprogramme mittlerweile eher im Bereich E-Ladeinfrastruktur, wo bestimmte Säulen zur E-Ladeaufbau in der Infrastruktur gefördert werden mit Zuschüssen beispielsweise, ein Betrag X pro Ladesäule, gewerbliche E-Ladeinfrastruktur oder ähnliches. Da kommen dann die hohen Fallzahlen daher, also die hohen, die großen Programme mit großen Fördermaßnahmen. Das ist also die Breite. Und dann aber sind die, das, was wirklich dann die Voluminas treibt, sind dann so einzelne große, besondere Industrietransformationsprojekte. Und das ist bei uns eben der Wasserstoff-IPCEI auf europäischer Ebene oder jetzt zukünftig dann auch, was wir stärker haben, reinkommen werden, ist das, was schon vielleicht mal hier und da durch die Presse ging, die Klimaschutzverträge, wo auch die Industrie angereizt werden soll, ihre Produktionsstätten langfristig umzubauen auf klimafreundlichere Technologien, also zum Beispiel weg vom Einsatz von fossilem Erdgas hin zu Wasserstoff, Grünwasserstoff oder zu Elektroenergieträgern.
Okay. Und wenn man jetzt mal zurückschaut, ich meine, du bist jetzt ja noch keine 25 Jahre da im Projektträger Jülich, aber ich finde es immer schön, so Positivbeispiele zu haben, wo man sagt, okay, da haben wir mal Geld reingepackt. Zum Beispiel, ein Positivbeispiel ist für mich das EEG. Da haben wir ja tatsächlich als Deutschland vielleicht
wir etwas mehr auch viel als viele andere Länder eine Entwicklung, zumindest im PV-Bereich und auch im Windbereich, extrem vorangebracht, wo vielleicht damals andere Länder gar nicht dran gedacht haben. Da bin ich mir sicher, dass es beim PTJ auch Sachen gibt, wo ihr in der sehr frühen Phase eine gewisse Technologie womöglich gefördert habt, was ja immer die Förderung impliziert, dass sie sich da halt einfach noch nicht alleine gelohnt hätte, sie dann aber 5 oder 10 Jahre später tatsächlich gut entwickelt hat. Ist da irgendwas so, dass, ja, das ist mir jetzt schon eingefallen, oder ist das eine Frage, die zu kompliziert ist jetzt?
Genau. Ja, nee, es gibt so ein paar Dinge. Ich bin ja für das Thema Energie und Klima verantwortlich als Geschäftsfeld. Insofern ist es dann immer nur eine Auswahl von bestimmten Technologien oder von bestimmten Förderprogrammen, die ich im Blick habe die letzten 5 Jahre oder gelernt habe. Aber es gibt schon schöne Beispiele oder die ich persönlich als schöne Beispiele bezeichnen würde, mag jeder auch selber drauf gucken. Wichtig ist vielleicht mal als Vorbemerkung, es gibt ja immer ein politisches Ziel für so ein Förderprogramm. Marktversagen heilen, das ist das klassische F&E-Motivation, ne, dass nicht genügend Investitionen passieren würden, automatisch, privatwirtschaftlich. Oder möchte ein bestimmtes politisches Ziel, eher Transformation beispielsweise, erreichen. Das heißt, dann steckt ja eine Idee dahinter. Und viele der Programme sind eigentlich, heute würde man sagen, technologieoffen. Ganz viele Programme sagen, ne, wir wollen das Ziel erreichen und wir wollen mal gucken, welche beste Lösung die Forschung, Entwicklung, ob nun als Universitäten, Forschungseinrichtungen oder gemeinsam, dann im nächsten Schritt gemeinsam mit Unternehmen umsetzen. Und da ist eine ganze Bandbreite von Technologien ausprobiert worden und entwickelt worden, gerade im Bereich der angewandten Energieforschung oder Energieforschung generell. Also man sagt, die Kollegen sagen zum Beispiel, es war über viele Jahre, gab es auch immer so ein Auf und Ab, beispielsweise beim Thema Wasserstoff und beim Thema Brennstoffzelle. Ne? Es war mal mehr politischen Fokus, mal weniger. Man hat immer mal wieder so kleine Schritte gemacht, wo das immer wieder auftaucht und dann vielleicht auch ein bisschen wieder weniger relevant wurde. Erfolgsbeispiele, mir fallen zwei ein, die ich persönlich so auch greifbar finde, was mir auch gar nicht bewusst war beim ersten Thema, das Thema Wärmepumpe ist egal, ob nun im privaten Bereich, sondern es gibt ja auch Großwärmepumpen heutzutage, die im Einsatz kommen, auch für kleinere Wärmenetze oder Industrieanwendungen für höhere Temperaturen. Das ist tatsächlich ein Thema, was über lange Zeit, Jahrzehnte aus einer Nische in eine fertige Erstanwendung und dann wirklich marktfähige Produkte entwickelt wurde. Und da stecken viele, viele hundert auch kleinere bis große Forschungs- oder Anwendungsprogramme dahinter, oder Anwendungsfälle dahinter, die dazu geführt haben, dass in Europa das heute ein absoluter Stand der Technik ist. Ne? Ich sage mal, fahrt man nach Skandinavien, sind jetzt nicht die wärmsten Länder, die heizen sehr stark mit einem Elektroheizung, ne? Mit einer Wärmepumpe, verschiedenen Technologienbasis oder Großwärmepumpen in Flüssen oder in anderen. Das finde ich so greifbar. Das ist jetzt auch etwas, was eben nicht vom Himmel gefallen ist. Da war plötzlich, ach, Wärmepumpe technisch funktioniert so und funktioniert sofort industriell, sondern man hat über Jahrzehnte gebraucht, lange Zeit gebraucht. Das Zweite, was ich persönlich sehr beeindruckend finde, ist das Thema, mir dann schnell einfällt, Leitungen, wenn man tatsächlich Transport von Strom denkt, bin ich kein Physiker, kein Ingenieur, insofern hey, bricht das immer sehr schnell ab, dann technisch, aber das Thema so Supraleiter, man sagt so, ne, man hat praktisch verlustfreien Transport über riesen Kilometerstrecken, seit langem wird es immer diskutiert und sagt, es gibt nur Spezialanwendungen dafür, ich glaube in Asien wurde das erste Mal benutzt, solche Sachen. Aber mittlerweile ist das der Bereich so weit entwickelt, dass Supraleiter auch Deutschland, jetzt wird in der Nähe in Bayern, glaube ich, in München wird, oder in der Nähe von Süddeutschland wird der erste tatsächlich auch Supraleiter gebaut und im Einsatz sein, wo man große Mengen von Strom praktisch verlustfrei auch transportieren kann. Das sind so Sachen, das ist angewandte Physik, glaube ich, ne, die sich wirklich ganz schnell entwickelt hat, heute im Einsatz ist.
Ja.
Das macht man eben nicht von heute auf morgen.
Ich glaube, du meinst tatsächlich, bei mir läuft Supraleiter unter Hochspannungsgleichstromübertragung, HGÜ. Das ist das, was du meinst an der Stelle wahrscheinlich. Oder ja. Ich habe einen ehemaligen Studenten wieder getroffen. Ich muss zugeben, ich habe den nicht wiedererkannt im Zug. Den habe ich 2018, 19 in Energy Economics gehabt. Der ist jetzt bei 50 Hertz und hat mir dann ganz locker mal da im Zug aufgemalt, wie das funktioniert mit den HGÜ-Kabeln und hat mir erzählt, ja, sein größtes Projekt, Das hat gerade 4,3 Milliarden Euro, was es kostet. Aber er hat noch ein paar andere Sachen, ein paar kleinere, so mit 80 bis 120 Millionen. Die macht er noch nebenher, wo ich dachte, okay, das ist klar. Früher war ein Mensch beschäftigt mit einem, keine Ahnung, kleinstelligen Millionenbudget da unterwegs. Jetzt haben sie da ein Milliardenprojekt. Aber er hat auch gesagt, die Kabel kosten einfach so viel. Es ist, natürlich ist da unfassbar viel zu tun. Aber wenn man jetzt drauf guckt von oben und so ein Tortendiagramm macht, es ist einfach unfassbar teuer, was das Kupfer sozusagen kostet, was da verbaut wird.
Ja, genau. Ja, und auch eine spezielle Technik bietet allerdings so viele Vorteile, ja, beim zukünftigen Stromsystem, dass es auch dann zwar Investitionen hoch sind, aber auch lange nutzbar sind und auch lange Vorteile für uns bringt. Das sind schon spannende Entwicklungen. Und was ich halt auch immer interessant finde, so, das hört ja nicht auf, auch solche Technologieentwicklungen. Ne? Man sagt heute, ja, jetzt haben wir zum Beispiel die Windenergie im Megawattbereich weiterentwickelt oder PV weltweit am besten Standorten, die günstigste, zumindest bei Neuerzeugungsanlagen im Vergleich, die günstigste Energieform der Stromerzeugung. Das wird ja nicht aufhören. Ne? Jetzt sind vielleicht Entwicklungssprünge, die man in den ersten Jahren hatte, oder Durchbrüche vielleicht in dem Form nicht mehr so sichtbar. Aber jetzt geht es halt nur darum, dass auch Effizienzsteigerung noch da ist, wo man sagt, 20-30% möglicherweise über die nächsten Jahre, Jahrzehnte noch effizienter werden. Das bedeutet ja auch was mit Energieversorgung nochmal. Das finde ich spannend. Und wer weiß, ne, wo wir dann auch im zukünftigen Energiesystem landen werden. Da finde ich das auch immer müßig, solche Diskussionen zu sagen. Hab unser Zielbild, geht es davon aus, X Prozent Wind, Y Prozent PV und Z Prozent Biomasse oder Erdwärme mitzunutzen. Klar ist, dass es große Verschiebungen gibt, wo wir genau landen werden, wird sich auch am Markt entscheiden, ne, und an bestimmten Rahmenbedingungen. Aber der große Shift, den muss man mal verstehen und da Szenarien dann sich angucken.
Ja, das stimmt. Was sind denn die Sachen, die jetzt in den nächsten Jahren dran sind? In welche Richtung fördert ihr? Und was glaubst du, auf den Prozent kommt es da nicht drauf an, aber was sind die großen Linien jetzt, die in den nächsten Jahren uns da erreichen werden?
Ja, ich glaube, was schon so hier und da, die in der Energiewende drin sind, was vielleicht jetzt gar nicht groß unbekannt ist, sondern was der eine oder andere mal sieht, woran ich auch glaube, im PV-Bereich, neue Generationen, diese Perovskit, also mehrere Schichten von Modulen, von Lichtbrechung, dass man das Lichtspektrum, glaube ich, dadurch besser ausnutzen, höhere Effizienz einfach, wenn man so sagt, Grundtechnologie, der Wirkprozess, Photovoltaik ist weiterhin da, man benutzt ihn aber sozusagen nochmal anders, intelligenter. Ja. Da gehe ich aus, dass das sich weiterentwickeln wird und damit wir an demselben Standort einfach viel mehr Energie ernten können, damit auch die einzelne wieder geerntete, wenn man es nennen darf, Kilowattstunde deutlich günstiger wird in der Zukunft noch weiter. Das finde ich interessant.
Aber damit weiterhin die Frage, weil nur Strom erzeugt, in Anführungszeichen. Es gibt ja auch diese Kombination, dass man Strom und Wärme macht, das ist da nicht berücksichtigt, oder?
Also bei der nicht, nee, genau. Man sieht jetzt auch im deutschen Umfeld durchaus einzelne Anbieter, die für Dachbelegungen eine Kombi-Module anbieten. Aus meiner Sicht heraus ist es tatsächlich aber im selben Modul oder im selben verbauten Element eine Kombination von nutze ich Photovoltaik und Solarthermie, irgendeine Art von Kombination wird da häufig gebracht, sozusagen dieselbe Fläche parallel zu nutzen. So habe ich es in den letzten Jahren mal an einer Stelle gesehen. Hat durch die Integration Komplexität auch die Frage, ne, man hat dann pro Quadratmeter oder pro Fläche eine höhere Investition, muss man halt gucken, passt das so gut. Auch da Skalierungseffekte werden enorm, auch dort enorm nochmal Veränderungen bringen. Mehr Produkte, mehr Module, mehr Produktion, Lerneffekte wird günstiger werden. Kann ich mir vorstellen. Dann hat man dieses Thema, ja, die wirklich diese klassische Solarthermie, wenn man mal denkt an so Sonnenkraftwerke, ne, die jetzt in Deutschland in unserer öffentlichen Diskussion nicht die Rolle spielen, weil wir dafür wahrscheinlich die Standorte nicht haben, die sich nicht in diesem Sonnengürtelumfeld, wo wirklich tagtäglich hohe Sonnenstundenzahlen haben, wo aber Wärmeträger durch Sonneneinstrahlung erhitzt werden, wo man dann eigentlich fast eine Art Kraftwerksprozess dahinter hat, in dem Wärme dann wieder in Bewegung oder in Generator umgewandelt wird, glaube ich schon, dass es eine Rolle spielen wird zukünftig an bestimmten Standorten, unter bestimmten Bedingungen. Spanien ist da durchaus ein Bereich Europa, der damit immer wieder experimentiert hat und weiterentwickelt hat. Auch Kraftwerke stehen einzeln im Bereich. Was ich aus dem
Aber
Auge.
beschäftigt ihr euch damit aus Deutschland heraus? Ich hätte gedacht, der
Ja.
Projektträger Jülich ist tatsächlich jetzt erstmal fürs Bundesgebiet zuständig. Und
Genau.
ja, in Spanien macht das Thema Sinn, vielleicht auch in nördlichen Afrika gibt es da wahrscheinlich auch spannende Standorte.
Genau.
Seid ihr da auch als Projektträger Jülich tatsächlich involviert?
Genau, und genau wie du sagst, völlig richtig. Unser erster, die Förderprogramme, die wir zu x90% betreuen, sind Bundesprogramme, Landesprogramme, die in Deutschland angesiedelt sind, die für deutsche Standorte gemacht werden. Aber wenn man schon redet im Bereich, die klassische Förderung setzt ja wirklich an bei Forschung und Entwicklung. Ja? Da kommt ja so Projektförderung auch eigentlich her. Und da neues Wissen zu generieren, aus dem neuen Wissen neue Anwendungen, die Anwendungen, die wirklich auch industrielle Produkte ermöglichen. Und das erstmal zu generieren, kann ja dazu führen, dass wir hier Technologien entwickeln. Immer wieder diskutiert, entwickeln wir hier Technologien, die Exportmöglichkeiten schaffen durch Ingenieurorganisationen, Ingenieurgesellschaften, technische Beratungsgesellschaften, Maschinenbauer. Wenn man im Bereich Wind denkt, auch im Bereich Photovoltaik war eine gewisse Zeit da, wo man das ja am Standort ausgebaut hat, war nicht in dem Fall tatsächlich der Begriff nachhaltig, hat nicht nachhaltig funktioniert, das bestimmte Bereich, die Photovoltaikindustrie hier. Glaube ich, ein ganz eigenes Thema, nochmal so, sich sowas anzugucken, was damals lernen könnte, industriepolitisch. Aber Entwicklung von Technologien hier im Standort, das ist schon eine richtige Förderung. Dann gibt es nur einzelne, um deine Frage noch zu kommen, national, international. Es gibt dann einzelne Programme, die auch darauf zielen, in internationalen Wirtschaftsentwicklungsprogramme zu machen. Es gibt zum Beispiel ein vom BMWK, Wirtschaftsministerium, Programm internationale Wasserstoffprojekte, wo man unter dem Bewusstsein, dass wir nun schon immer Großteil unserer Energiemenge importiert haben, auch überlegt, wie sieht dann eine zukünftige Welt aus, wo man auch grüne Energien, also nachhaltige Energien, auch zunehmend importieren könnte. Welche werden das denn sein? Und da kann ja eine Möglichkeit sein, international die Frage von Wasserstoff oder irgendwelchen, weiß nicht, ob das technisch der richtige Begriff, Derivaten von Wasserstoff, also dass irgendwie angebunden werden, dass man auch da Technologien, Funktionsstandorte weiterentwickelt. Und da gibt es internationale Wasserstoffprojekte, die auch woanders mitgefördert werden. Und sagt,
Ja.
wir haben Interesse, dass die Produkte dann auch bei uns mit benutzt werden können. Also sprich der grüne Energieträger, sagen wir mal ein bisschen allgemeiner.
Ja, verstehe ich. Okay, aber dann kriege ich es wieder unter einen Hut, wo da die Verbindung ist.
Ja.
Ich hatte auch gelesen, dass jetzt auch so eine Art Kooperation mit Südkorea stattfindet, dass die da auch ein Institut haben, die Abkürzung war KTEP, da fange
KTEP,
ich
genau.
KTEP, genau, fange ich zuerst überhaupt nichts mit an.
Nee, klar.
Tauscht ihr euch da einfach aus oder ist es auch wirklich so, dass gegenseitig dann da, ich sag mal, in die Länder hineingefördert wird und da die Kooperation auch intensiviert werden soll?
Ja, das ist, da, Klaus, hole ich ein ganz kurz ein bisschen aus, weil das Thema Energie, Projektträger ist vielleicht etwas, was auch so ein spezielles Bereich ist, auch vielleicht für den einen oder anderen Hörer, der zwar Energiethemen total schätzt und mag und Energiewende, aber was macht Projektträger eigentlich? Und dann komme ich auf die auch unterschiedlichen Funktionsmechanismen zurück. Wir in Deutschland, die Projektträger, sind wirklich aus dem Thema entstanden, Technologieförderung, und die Administration hat gemerkt in den späten 60er, 70ern, sie muss gezielt Technologien in der Breite entwickeln als Wettbewerbsstand, Wettbewerbsfaktor. Und die Administration meinte, okay, wenn wir Projekte fördern, wir kriegen das ja gar nicht mehr administriert, ne? Wir müssen die besten Projekte, was immer die Kriterien dafür sind, auswählen, die Kriterien entwickeln, die Projekte auswählen, müssen die Projekte dann betreuen und abrechnen. Und da ist dann irgendwann eine Kleinigkeit entstanden, dass man andere betreut hat mit der Aufgabe, die Projekte auszuwählen. Da kann man Jurys bilden, Projekte auszuwählen und dann die Projekte zu begleiten, müssen administriert werden. Ne? Zwischenberichte, Abrechnungen, die müssen Geld zufügen. Und das ist die Geburtsstunde der deutschen Projektträger, zu helfen, dass Projekte, die besten Projekte ausgewählt werden und gut durchgeführt werden können. Wir verwalten damit nicht unser eigenes Geld. Und da sage ich mal, das ist ein bisschen dann ein Unterschied zu manchen Ländern, die Innovationsagenturen haben oder Innovationsministerien, die dann direkt auch die Mittel in die Projekte binden. Das heißt, wir sind eher so die dafür, es gibt ein politisches Ziel, es gibt ein politisches Programm, ein politisches Budget, was zur Verfügung gestellt wird über den Haushalt. Und dann ein Förderprogramm, was die Ziele erreichen soll. Das ist aber nicht unser Geld, sondern wir helfen als Dienstleister. Und bei KTEP, dem koreanischen dortigen Organisation für die vor allen Dingen Energietransformation dort, die haben mit dem Wirtschaftsministerium, aber die bekommen eigene Mittel. Das heißt, die wählen ihre Projekte auch selber aus und können selber fördern und haben sozusagen mit im Abstimmen im politischen Umfeld auch Technologieziele, die sie erreichen wollen, können aber ein bisschen dann anders entscheiden und frei entscheiden, während bei uns die Letztentscheidung über Ministerien liegt. Es ist einfach, glaube ich, auch eine Frage von politischer Kultur und Demokratieverständnis, zu sagen, liegt die letzte Entscheidung und das Haushaltsrecht sehr stark im Parlament bei uns in Deutschland, sind wir sehr stark geprägt davon. Andere Länder sagen, wir können auch bestimmte Dinge, sind ja politisch entschieden, dann lagern wir sie in einen anderen Bereich aus oder docken das im Ministerium an. Was wir dort machen mit dem Koreanischen Institut, Korea und Deutschland haben halt sehr gewisse Ähnlichkeiten. Ne? Wir sind Industrieländer, wir sind nach dem Krieg entstanden, mit einem neuen Wettbewerbsbedingungen weltweit haben wir uns eher in den Bereich Südkorea, Westdeutschland, eher in die westliche Weltwirtschaft integriert, haben bestimmte Industrien entwickelt, teilweise traditionell, teilweise ganz neue, haben ähnliche Fragen bei der Energiewende, die sich weltweit stellen. Und deren Antwort ist auch, dass sie sagen, für Industriethemen wollen sie auch das Thema Wasserstoff beispielsweise vorantreiben. Ob nun im Spezialgebiet, Industrieanwendung Wasserstoff oder vielleicht sogar Wasserstoff in der Mobilität oder Wasserstoff auch im Wärmemarkt, dann das muss man vielleicht auch in der Zukunft erstmal noch sehen. Aber die stellen sich ähnliche Fragen, haben ähnliche Programme. Und was wir jetzt vereinbart haben, ist, dass wir uns regelmäßig voneinander lernen wollen. Das Erste, also wie funktioniert bestimmte Förderinstrumente, technologische Ziele bei uns in Deutschland, wie machen die das in Korea? Das einfach mal zwei, dreimal im Jahr zu sagen, wie gehen die damit um? Habt ihr neue Impulse? Es könnten sich dadurch auch mal Impulse für neue Programme gemeinschaftlich entwickeln, aber das wäre bei uns jetzt nicht unser PDJ-Entscheidungsspielfeld.
Okay, verstehe ich. Danke für die Einladung und danke für die geschichtliche Entstehung von
Ja,
Projektträgern. Das ist tatsächlich deswegen vielen nicht klar, weil man mit denen ja selten Kontakt hat. Also ich hatte ja
genau.
durch meine Vergangenheit, durch das Norddeutsche Energiewende oder Sinter-Programm damals mal sehr intensive Berührungspunkte mit dem PDJ und hatte da Kontakt. Die meisten Menschen, die einfach nur Energiewende machen und auch zu Hause machen, die machen ja kein Forschungsprojekt, sondern die hauen sich die Solaranlage aufs Dach und dann wird losgelegt. Und
Genau.
das ist gut.
Und so gut so, ne? Wenn das soll ja Produkte rauskommen, soll ja was Sinnvolles rauskommen und soll ja
Richtig.
nicht jeder in Kontakt sein mit Forschung und Entwicklung, zu sagen, jetzt muss ich noch was dran tüfteln, damit meine Anlage läuft. Ja,
Ja,
nee.
das ist richtig. Wo ich gerade noch so ein bisschen hing, gerade wenn so Systeme verglichen werden. Deutschland hat ja die letzten Jahrzehnte schon viele Sachen entwickelt, vielleicht nicht immer so groß werden lassen, wie die USA oder auch China im Augenblick das groß werden lässt, weil die womöglich auch einfach vom Business-Gedanken her manchmal anders unterwegs sind. Glaubst du, dass Deutschland aktuell und auch in Zukunft noch diese Bedeutung hat, oder sagst du, ah, gerade beim Thema Energiewende und lass uns darauf fokussieren, das sind im Augenblick, keine Ahnung, die Chinesen sind einfach enteilt. Da sind die einfach anders unterwegs, haben eine andere Schlagzahl drauf und wir versuchen einfach den Abstand nicht zu schnell größer werden zu lassen. Wie ist da deine Einschätzung?
Ja. Ich glaube, es gibt Bedingungen, die es uns momentan über die letzten Jahre noch schwerer gemacht haben als früher. Die Bedingungen sind so die Marktgrößen. Ne? Man hat Nordamerika schon immer sein Riesen, USA ist natürlich ein Riesen nationale Volkswirtschaft, ein Riesenindustrieland. Das heißt, die können unter doch ungefähr immer gleich gelten, auch wenn die ein sehr stark föderales System haben, trotzdem die ungefähr gleich geltende grundsätzliche Marktmechanismen können die gewissern, das merken wir bei Digitalisierung sehr stark, aber auch Energieanwendungen können die schnell zu sehr groß skalieren, ne? Dieses schnelle groß skalieren. Jetzt könnte man sagen, Schnelligkeit hat ja nicht was mit Größe zu tun. Das stimmt, das würde ich auch sagen, aber dieses Großskalieren hat natürlich in ihrem Markt eine große Chance. Da wäre dann der Blick nach China, die sich jetzt auf den Weg gemacht hatten, auch eine andere Volkswirtschaft zu entwickeln, aufzubauen. Die können natürlich auch auf einen Markt oder in bestimmten Bereichen auf Märkte skalieren. Die sind eben nicht nur mehrere hundert Millionen, sondern auch Milliarden. Das sind auch unglaubliche Dimensionen. Aber, und da kommen wir vielleicht in das, was wir dann doch gucken können, was ist denn unser Markt? Also das Thema, die Antwort, da bin ich dann sehr tatsächlich sehr klar proeuropäisch. Die Antwort ist nicht nur vielleicht politisch Haltung, Werte europäisch, sondern auch als Markt. Ne? Wenn wir könnten damit die größte im Sinne von auch Stärke und Wirtschaftskraft, Wirtschaftsregionen noch stärker, viel stärker ausbauen in Europa, wo wir auch in große Märkte dann rein skalieren können. Ne? Unsere verschieden verteilten Energiesysteme sind ja schon viel stärker zusammengewachsen. Es gibt europäische Förder- und System- und Randbedingungen dafür. Aber das wäre eine Antwort, in den großen Markt schnell Industrialisierung aufzubauen. Da würde Europa uns helfen, da wäre Deutschland tatsächlich mittlerweile zu klein. Anderes Thema ist dann aber schnell skalieren. Und das ist schon so ein kulturelles Thema mit Regelbindungen, Regelbedarf. Und da müssen wir schon dringend uns auch selber neu aufstellen und verstehen, dass nicht nur das Thema Genauigkeit, gute Entwicklung und gutes Wissen einen Wert hat, hat's definitiv, das würde nicht verschwinden. Ne? Man soll ja nicht jetzt ungenau Produkte entwickeln. Aber dass das Thema Geschwindigkeit auch einen Marktwert hat und eine Münze ist, mit der Markt bezahlt wird, das müssen wir, glaube ich, uns noch bewusster werden. Und im Fördersystem übertragen ist für mich das Bild, wir haben viel in den letzten Jahrzehnten, gibt es ja auch Rückschläge oder Misserfolge oder Missbrauch des Fördersystems, wo man sagt, so, nee, das soll jetzt nicht sein, dass wir jemanden haben, der das Förderinstrument nutzt, um Mittel ohne Eigenmittel rauszuziehen oder mehrere Förderprogramme eine Co-Förderung gemacht hat, die nicht erlaubt war. Das ist dann passiert, das ist aufgedeckt worden. Was hat man gemacht? Man hat dann strengere Regeln für alle entwickelt, ne? Und über all die Jahre wird für Einzelfälle, für einzelne Fragen dann eine Regel gemacht, die für alle gilt, aber einen riesen auch Prüfaufwand, Planungsaufwand, Bürokratieaufwand nach sich zieht. Und jetzt den Mut zu haben, wir müssen tatsächlich sehr genau hingucken, wo Sachen schieflaufen. Und so ein bisschen würde ich persönlich plädieren, mal nach Niederlande da zu gucken, wenn wir falsche Anwendung von Fördersystemen, da bleibe ich bei dem Beispiel in dem Bereich, entdecken, dann wirklich auch hart gegen die Missbrauch vorzugehen. Aber das nicht als Regel für alle aufbürden, wie man es verhindern kann, weil die schwarzen Schafe werden immer da sein, die müssen wir finden. Aber wir sollten uns das Leben gegenseitig nicht schwer machen. Das heißt, da könnten wir, glaube ich, was Thema Geschwindigkeit angeht, Vereinfachung im Regelsystem, die wir uns gebildet haben, vieles kritisch auch über Bord werfen und sagen, lass uns da mehr Chancen und risikoorientiert steuern und nicht im Einzelfall vor im Antrag prüfen, sobald der Antrag losgeht, nochmal prüfen und dann jedes halbes Jahr nachrechnen, ob die richtigen Reisekosten abrechnen. Das macht keinen Sinn auf Dauer.
Ja, bin ich bei dir. Das passt perfekt zu dem, was ich noch fragen wollte. Keine Perfektion, lieber voranscheitern. Das ist das, was du eben beschrieben hast. Das machen die Amis. Die sind ja stolz darauf, dass sie irgendwie einen Fehler machen. Und je mehr Fehler man gemacht hat, desto lebenserfahrener ist man. Dem traut man zu, dass er jetzt wirklich so ein Milliardenprojekt durchführen kann. Cool.
Genau, dieses Bild, was mir eben gefällt, im Begriff voranschreitet, ist eine gewisse Provokation drin. Aber zu sagen, das ist ja gar nicht schlimm. Wir müssen Dinge ausprobieren, um zu sehen, ob sie funktionieren oder nicht. Und manches merkt man nur im Ausprobieren, im Test. Ne? Und das kann ich ganz oft im Labor simulieren, aber ich muss letztendlich mal auch rausgehen.
Richtig. So, alle haben wir so laufen gelernt, dass wir immer wieder hingefallen sind, aufgestanden sind
Genau.
und weitergemacht haben. Und da ist die Wirk- und die Merkwelt ganz eng wieder beisammen.
Genau, da sehr schön. Sind wir wieder am Anfang, genau, und
Sehr
da
gut.
funktioniert das direkt bei uns.
Gut. Meine Abschlussfrage, Dirk, ist immer, wenn du jetzt nochmal in meine Rolle schlüpfen würdest, was würdest du dir selbst noch fragen? Also sprich, was ist noch offen, wo du sagst, da haben wir jetzt auch noch nicht drüber gesprochen und das wollte ich doch unbedingt noch erzählen.
Ja. Also, was ich immer spannend finde, ist ja die Frage, ne, wo könnte es denn hingehen mit so Förderinstrumenten? Passiert was Neues? Machen wir immer das Gleiche, passiert was Neues? Und das eine haben wir gerade gestriffen, ja, was immer das gute, richtige deutsche Wort ist. Also, wir müssen auch das Thema entbürokratisieren. Wo können wir Regeln vereinfachen? Da sind wir schon kurz gerade gewesen. Da könnte man vielleicht auch nochmal mehr auch in vielleicht mit anderen Playern des Industrieförderumfeldes mal reden, zu sagen, ne, was können wir dafür tun mit der EU zusammen, dass Dinge vereinfacht werden und neue Förderinstrumente entstehen. Ich finde das total spannend. Wir bleiben ja nicht stehen bei den alten Projektförderungen.
Erwartest du das jetzt auch mit der neuen Bundesregierung oder ist das wirklich was, wo du sagst, okay, das muss auf EU-Ebene geregelt werden, dass Berlin jetzt auch zu klein für?
Da würde ich echt sagen, ganz sowohl als auch. Also wir können eigene Hausaufgaben machen. Ne? Es gibt Dinge, die wir in Deutschland regeln. Eine Bundeshaushaltsordnung ist ein deutscher Regelungsumfeld, Verwaltungsvorschriften, die daraus gegeben werden, Haushaltsabwicklung, das sind unsere Art und Weise, wie wir damit umgehen, auch unsere Kultur damit. Aber es gibt, da können wir ran. Ne? Da können wir Dinge auch ändern und überlegen, ob man bestimmte Freiräume gibt. Hat man schon versucht, dass man jährlich und Jährlichkeit, also dass man über Jahre, über Haushaltsjahre Budgetflexibilitäten schafft. Damit könnte man anfangen, das zu diskutieren und umzusetzen. Man kann dann aber auch genauso den Schritt gehen, dass man europäische Rahmenbedingungen, Impulse gibt, dass man einfach lösungsorientiert in Europa sagt, wir wollen das vorantreiben, dass man heißt eben AGVO, Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung, furchtbar, ne? Da sind Regeln gegeben, unter welchen Bedingungen Programme, Förderungen europäisch akzeptiert werden, weil der Kernpunkt dahinter ist ja immer genau, das ist ein total guter Punkt drin. Man möchte in Europa den Wettbewerb nicht verzerren. Man möchte nicht, dass eine Einzelregierung sagt, oh, pass mal auf, wir wollen jetzt unsere Unternehmen die Software herstellen, den bezahlen wir alle ein Drittel des Gehaltes der Softwareentwickler, weil wir glauben, dass das bei uns die besten Entwickler dadurch entstehen. Nee, das ist eine Marktverzerrung. Wir wollen Wettbewerb haben und da schon eine funktionierende Marktwirtschaft unter gewissen Regeln vorhaben. Und dafür die richtigen Fördersysteme zu definieren, das ist schon eine Herausforderung für die EU. Und das wird in solchen Rahmenregelungen festgehalten. Und die EU sagt auch, wir haben mittlerweile Programme. Bei denen heißt das Begriff ja so schön Lump-Sum-Förderung, also Pauschalförderung. Da wird Pauschalbeträge gesagt, pass mal auf, ihr könnt, sagen wir mal, 60% der Gesamtförderung geht in Personalkosten. Ihr müsst aber nicht reinrechnen, ist das nun Sekretariat, Wissenschaftler, Ingenieur oder Ökonom. 60% eures Budgets könnt ihr für Personalkosten einwählen. Da will ich nur einmal am Schluss sehen, ob das wirklich Personalkosten sind aus der Buchhaltung. Der Rest, wen ihr dafür eingestellt habt, mit welchem Einkommen, ist mir völlig egal, welches Ziel damit erreicht wurde. Insofern solche Pauschalförderung, da macht versucht die EU auch Dinge, die könnten wir natürlich auch gemeinsam in Europa in Rahmenbedingungen, Rahmenregeln dann festschreiben.
Ja, das macht auch Hoffnung. Dirk, ich sage vielen Dank fürs Interview. Ich fand es total spannend. Ganz andere Themen, als
Ja.
die wir sonst im Podcast hier besprechen, weil Forschungsförderung hatten wir noch gar nicht.
Ja.
Also total spannend. Dankeschön.
Ich danke dir und wenn es neugierig gemacht hat, reinzugucken, dann haben wir ein bisschen was erreicht. Das wäre schön.
Danke.
Danke, Klaus.
Ich freue mich, dass du auch bei dieser Folge von Energie im Wandel dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlasse mir gerne eine positive Bewertung bei deinem Podcast-Player. Und wenn du mir davon einen Screenshot schickst, dann erhältst du eine digitale Version von meinem neuen Buch. Bis zum nächsten Mal bei Energie im Wandel.